Und ich möchte kurz mal auf dieses Wort eingehen, wehe euch. Denn man kann es auch missverstehen, dieses Wort wehe euch. Und es ist wichtig, dass wir das richtig verstehen. Dieses wehe euch heißt eigentlich hoi. Meine Frau sagt das auch immer, hoi. Wenn ich irgendwas sage und ihr gefällt das nicht, dann sagt sie hoi, nein. Und dieses Wehe ist auch im Hebräischen ein Ausdruck, dass man damit gar nicht zufrieden ist, was hier passiert. Es ist ein Ausdruck von Schmerz. Es ist ein Ausdruck von Trauer. In 1. Könige lesen wir zum Beispiel, dass da ein Prophet beerdigt wird und seine Brüder, die betrauern ihn. Und sie sagen auch, ach wehe dir, hoi, sie sind voller Trauer. Und solch eine Trauer empfindet Gott hier. Und ich finde, dass das wichtig ist, dass wir uns daran nochmal erinnern, weil wenn ich wehe sage zu meinen Kindern, dann ist es eher so, also wehe, du tust das noch einmal, dann habe ich aber die Nase voll, dann gibt es aber Ärger. Ja, und so haben wir auch manchmal den Eindruck bei Gott, dass Gott so mit dem Rücken zu uns steht und sagt, wehe, ihr macht das noch einmal, dann reicht's. Aber Gott hat hier eigentlich Schmerzen, er Trauer und er hat die Arme offen und sagt, wehe euch, ihr tut euch weh. Schmerzen werdet ihr euch zufügen und mir auch, wenn ihr das tut, wenn ihr ein Bündnis mit Ägypten eingeht. Wehe euch. Ich muss an meinen Vater denken. Als ich meine rebellische Zeit hatte, das waren einige Jahre, und dann kam ich abends nach Hause, stank nach Alkohol und Zigaretten und dann sah ich meinen Vater im Wohnzimmer auf den Knien und hat gebetet für seinen Sohn und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, Johannes, willst du nicht zurückkehren? Willst du nicht zurückkehren? Die Sünde, die zerstört dich, guck dich mal an. Da hätte er auch sagen können, wehe dir. Dieses Wehe gebraucht Gott hier. Ach, wehe euch Israel, dass ihr ein Bündnis eingeht mit Ägypten. Wisst ihr nicht, dass Sünde kaputt macht? Und das ist eines, was ich gelernt habe in meiner Zeit, in meinen jungen Jahren, ich bin ja erst 40, dass Sünde kaputt macht. Sünde macht kaputt. Egal welche Art von Sünde, Sünde macht immer kaputt. Und das ist das Erste, was ich euch mitgeben möchte, dass Gott sagt, wehe dir und er ist uns zugewandt. Nicht abgewandt, sondern zugewandt. Er ist uns zugewandt und er will nicht, dass wir Schmerzen haben. Gott will nicht, dass wir Schmerzen haben. Und er möchte nicht, dass Israel mit Ägypten einen Bund eingeht. Und jetzt erinnern wir uns nochmal, wer Ägypten ist. Ägypten war das Land, das Israel erstmal willkommen geheißen hat. Sie haben gesagt zu Josef, bring deine Familie, ihr dürft alle hier sein, ihr könnt essen und trinken. Und dann haben sie sie unterdrückt und gefangen genommen, versklavt. Die Kinder hat man getötet, die Eltern hat man geschlagen, man hat ihnen die Freiheit genommen, man hat ihnen die Würde genommen, man hat ihnen alles genommen. Gleichzeitig hat man auch immer noch ihnen einen gewissen Schutz gegeben. Man hat auf sie aufgepasst, sie hatten genug zu essen, genug zu trinken. Und trotzdem waren sie absolut versklavt. Und Ägypten war ein Tyrann, ein absoluter Tyrann, der Israel immer klein gehalten hat. Und als ich daran dachte, da musste ich an das denken, was wir gestern Abend gemacht haben bei uns zu Hause. Da waren wir zu einigen Leuten und wir haben gebetet, weil uns das Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution am Herzen liegt. Und wisst ihr, dass viele Zuhälter genauso sind wie Ägypten? Die sind erst freundlich. Was hat Heike noch gesagt? Die sind oft so gut aussehend auch noch. Die haben ein schickes Auto, die haben alles, können zuhören. Die verstehen das Mädchen. Die Eltern verstehen uns ja nicht, ne, in dem Alter. Aber er kann dir zuhören, er kann dich verstehen. Und irgendwann hat er das Herz gewonnen und dann ist es Zeit, das Mädchen zu brechen. Und dann wird sie gebrochen und dann wird sie vergewaltigt und dann wird mit ihr gemacht, was man hier gar nicht erwähnen darf. Und das Mädchen, das ist immer noch abhängig von diesem Typen. Er hat das Mädchen so gebrochen, dass sie alles tut für ihn. Teilweise immer noch verliebt ist in diesen Zuhälter, obwohl sie für ihn auf den Strich gehen muss. Er ist ein Tyrann. Er gibt ihr immer noch eine Art Sicherheit. Das ist der große Bruder, der auf sie aufpasst. Und sie braucht diesen Schutz, ihren Zuhälter, der auf sie aufpasst. Gleichzeitig ist er ihr Tyrann. Und er benutzt auch dieses Wehe dir. Er benutzt auch dieses Wehe dir. Denn viele Zuhälter sagen, hey, du kannst gehen. Geh doch. Nur dann werde ich deine kleine Schwester töten, dann werde ich deine Mutter vergewaltigen und dann deinen Vater töten. Die werde ich am Leben lassen. Willst du gehen? Und was machen die? Sie bleiben. Freiwillig? Weiß man nicht. Nicht wirklich, oder? Aber nicht nur solche Frauen sind gefangen und versklavt, sondern eben wir auch. Denn nicht nur Zuhälter funktionieren so, sondern Satan ist genauso. Das ist genauso. Satan lockt uns erst, sagt, hier, komm zu uns, kriegst du zu essen, kriegst du zu trinken. Ich zeig dir mal, wo du Sicherheit findest. Bei diesen Menschen findest du Sicherheit. Hier kannst du Zuflucht nehmen. Und dann nehmen wir diese Angebote in Anspruch und irgendwann bricht er uns, macht uns abhängig. Und das endet immer nur in Schande und in Schmach. So funktioniert Satan. Und Gott möchte nicht, dass wir solche Bündnisse eingehen. Will er nicht. Und das wollte er auch mit Israel nicht. Er wollte das nicht. Ich muss da an meinen Bekannten denken. Ab und zu erzähle ich mal von meinem Bekannten. Ist ein fiktiver Bekannter. Aber mein Bekannter ging mal mit einem Freund ins Kino. Und sie haben sich einen Film angesehen. Und in dem Film ging es unter anderem um eine junge Frau. Und diese junge Frau, die hatte Wahnvorstellungen. Und sie hatte diese Vorstellung, dass da zwei Männer im Raum sind, zwei Einbrecher, die ihr irgendwas antun wollen. Und der Freund dreht sich zu dem Bekannten um und sagt, wetten um 50 Euro, dass die aus dem Fenster springt. Und mein Bekannter sagt, ich wette 50 Euro dagegen, dass sie nicht springt. Die beiden wetten und die Frau springt in dem Film aus dem Fenster, bricht sich beide Arme. Die beiden kommen aus dem Kino, mein Bekannter holt das Portemonnaie raus, will ihm 50 Euro geben, weil er ja die Wette verloren hat. Und sein Freund sagt, komm, lass stecken. Ich muss dir was gestehen, ich habe den Film schon mal gesehen. Da sagt mein Bekannter, du, ich habe den Film auch schon mal gesehen. Aber ich denke doch nicht, dass sie so doof ist und nochmal springt. Ich meine, warum lachen wir? Weil man auch so doof nicht sein kann, wenn einmal ein Film gebrannt ist, wenn einmal ein Film fertig ist, dann wird sich dieser Film immer wiederholen. Da wird sich nichts mehr ändern, oder? Die Frau in dem Film, die wird nicht irgendwann denken, Mensch, bin ich doof, hab mir zwei Arme gebrochen, nächstes Mal mache ich es anders. Es geht nicht mehr. Der Film ist gebrannt, ist vielleicht auf DVD schon. Nun, genau dasselbe ist auch, wenn Gott uns etwas verspricht. Es ist wie ein Film, den man nicht mehr ändern kann. Und Gott hat einen Film gedreht mit uns Menschen und auch mit Israel, den man nicht mehr ändern kann. Und er ist hier in dieser Situation gerade dabei, einen Film zu drehen, den man nicht mehr ändern kann. Und der Film, der läuft schon eine ganze Zeit. Und immer wieder erlebt Israel dasselbe. Und zwar, dass Gott sie aus der Sklaverei rausholt, dass Gott sie befreit, dass Gott sie beschützt vor allen anderen, dass Gott für sie eintritt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Er hat sie aus Ägypten rausgeholt mit vielen Wundern und dann sind sie gerade in der Wüste und gehen auf das Rote Meer zu und sie sehen, dass Ägypten hinter ihnen herkommt. Ägypten will sie nicht freilassen. Ägypten will sie wiederholen. Und was sagen die Israeliten? Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Wären wir doch da gestorben. Warum musstest du uns rausholen, Mose? Und was sagt Mose dann? Mose sagt, fürchtet euch nicht. Steht fest. Seht die Rettung des Herrn. In 2. Mose 14 lesen wir das. Seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Ruhig sein. Nichts machen. Der Herr wird für euch kämpfen. Schaut euch jetzt mal an, was der Herr tun wird. Und was hat der Herr getan? Er hat's getan. Er hat das Rote Meer geteilt. Israel ist durchgegangen. Und dann geht die Geschichte weiter. Gott versorgt sie mit zu essen, mit zu trinken. Die Israeliten haben wirklich keinen Mangel. Und dann geht es ins verheißene Land. Die erste Stadt ist Jericho. Was tut Gott? Gott nimmt für sie Jericho ein. Die Israeliten müssen eigentlich nur drum herumlaufen. Mal ein bisschen Lärm machen. Mehr nicht. Aber sonst müssen sie nicht kämpfen. Sondern Gott kämpft für sie. Gott kämpft für sie. Und dann die ganze Geschichte immer wieder lesen wir. Es ist so interessant, wenn man sich die Geschichte Israels mal durchliest, dass Gott immer wieder eintritt. Es gibt Könige in Israel. Manche sind gut, manche sind schlecht. Immer wenn ein König gut war und sich an Gott wandte, stand Gott auf seiner Seite. Immer wenn sie in Not waren und wenn irgendeine Macht kam, eine Heeresmacht, und sie angreifen wollte und sie zu Gott schrien, hat Gott sie befreit. Jedes Mal. Jedes Mal. Ich will für euch kämpfen, ihr sollt still sein. Jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal. Und jedes Mal hat Gott eine andere Methode angewandt. Andere Waffen, andere Strategien, damit die Israeliten nie auf den Gedanken kommen, sich eine Methode anzueignen. Eine Strategie. Zu sagen, jetzt haben wir Gott verstanden, jetzt brauchen wir Gott nicht mehr, jetzt weiß ich ja, welche Waffen ich brauche. brauche ja nur einen Krug und eine Fackel, dann klappt das schon. Nein, das ging nur einmal gut. Jedes Mal eine andere Strategie, um immer wieder zu zeigen, ihr müsst euch und sollt euch bloß nicht auf irgendwelche Dinge verlassen. Auf keine Waffen, auf keine Pferde, auf keine Heeresmächte, sondern nur auf mich. Ich bin der Fixpunkt. Ich bin die Konstante. Ich will für euch kämpfen. Ihr sollt still sein. Und jetzt will Israel einen Bund mit Ägypten eingehen. So dumm wie mein Bekannter. So dumm wie mein Bekannter. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, auf den ich mich eigentlich konzentrieren will. Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Nun schauen wir erstmal, wer hier mit uns spricht, denn das ist wichtig, oder? Es ist wichtig, wer mit uns spricht. Ich meine, stelle ich mir jetzt mal gerade vor, ich müsste morgen eine bestimmte Sache klären mit einigen bösen Jungs und ich habe Angst, weil ich nicht weiß, ob die bösen Jungs mir irgendwas antun. Und dann sagt meine kleine Tochter, Papa, ich komme mit dir, ich beschütze dich. Oder der Patrick, ein Feuerwehrmann, ein echter Mann, sagt, hey, ich bringe noch ein paar Kollegen mit, ich komme mit dir. Wen würde ich mitnehmen? Meine Tochter natürlich. Nein, natürlich nicht. Meiner Tochter ist lieb gemeint, aber sie hat nicht die Macht dazu, mich zu beschützen. Patrick hätte das mit seinen Kollegen. Und genauso auch hier, es ist wichtig, wer zu uns spricht. Und hier spricht nicht irgendjemand, hier spricht Jahwe Adonai. Jahwe Adonai. Jahwe ist ein Begriff, ein Name Gottes, den die Juden nicht auszusprechen wagten. So ein Respekt hatten die vor Jahwe. Und wenn sie diesen Namen geschrieben haben, weil sie ja die Schriften aufgeschrieben haben, dann haben sie sich jedes Mal die Hände gewaschen. Jahwe. Tut mir leid, Patrick, aber da ist Patrick und seine Kollegen ist da kein gutes Beispiel für. Ich meine, das ist, Jahwe ist so viel mehr, so viel stärker. Jahwe. Jahwe spricht hier. Nicht irgendjemand. In Jesaja 40 lesen wir, wer Jahwe ist. Wo er sagt, dass alle Nationen nur wie ein Tropfen am Eimer sind für Jahwe, für denjenigen, der das Universum geschaffen hat, der alle Heeresmächte unter seiner Gewalt hat. Die Engel erzittern vor ihm, sprechen mit Jahwe. Jahwe Adonai, der Heilige Israels, Kudus von Israel, Kudus. Und was heißt der Heilige? Der Heilige wird 25 Mal in Jesaja erwähnt. Danach nur noch 6 Mal im gesamten Alten Testament. Das heißt, für Jesaja war das wichtig, das zu erwähnen. Hier spricht der Heilige Israels. Was heißt heilig? Heilig heißt, es ist etwas, was entgegengesetzt von etwas Profanem ist. Es ist etwas Nicht-Gewöhnliches, sondern Außergewöhnliches. Gott ist außergewöhnlich. Gott ist anders. So anders. Er ist beiseite gestellt. Heilig heißt eigentlich zur Seite gestellt sein, abgesondert sein, abgesondert sein. Und hier hat mir ein Kommentator auch geholfen, als er erklärte und sagte, dieses abgesondert sein kann man einmal so verstehen, dass er abgesondert ist, ich bin anders als ihr. Oder er ist abgesondert, nicht von etwas, sondern für etwas hin. Er ist abgesondert, sodass er uns helfen kann. Gott ist für uns abgesondert, er ist anders als wir, stärker als wir, mächtiger als wir, damit er uns helfen kann. Für uns abgesondert, für uns heilig. Er ist der Heilige Israels, um Israel beschützen zu können. Denn wäre er genauso schwach und klein wie Israel, hätte er sie nicht beschützen können. Er war anders, er ist anders, er ist mächtiger, er ist größer. Also wir sprechen hier von dem Heiligen, von einem mächtigen Gott, der für Israel da ist. Und dieser Gott sagt, denn so spricht Gott, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Vielleicht noch eine Folie weiter, um die Betonung auf Umkehr und Ruhe zu legen. Und hier finden wir die göttliche Formel. Die göttliche Formel, wenn wir wirklich gerettet werden wollen. Umkehr und Ruhe. Die beiden Dinge zusammen. Jetzt habe ich mir angeschaut, was Umkehr bedeutet. Ja, Buße tun, sagt man ja manchmal auch. Ne? Buße tun und umkehren und wir haben alle so unser bestimmtes Bild, was das bedeutet. Jetzt schauen wir mal im Hebräischen, was das bedeutet. Dieses Umkehr heißt Shaboh und das heißt sich zurückziehen, in den Ruhestand gehen, aufhören zu kämpfen, in den Ruhestand gehen. Wenn ein Krieger sein ganzes Leben gekämpft hat, weil das war sein Job, irgendwann aufgehört hat, dann ist er in den Ruhestand gegangen. Er ist umgekehrt. Dieses Wort ist damit gemeint hier. Aufhören zu kämpfen. In Micha 2, Vers 8 lesen wir über Männer, von denen dann gesagt wird, die vom Krieg zurückgekehrt sind. Die also umgekehrt sind. Die Buße getan haben in dem Sinne. Sie haben aufgehört zu kämpfen. Also im Aufhören von Kämpfen und Ruhe findet ihr Rettung. Und Ruhe heißt Nagat und das heißt herunterkommen. Das ist eine Gelassenheit. Sagen wir auch manchmal, ne? Komm mal wieder runter. Komm mal wieder runter. Ja? Landen hat auch was mit Landen zu tun. Dass wir landen, umkehren, vom Krieg umkehren und landen. Aufhören selbst zu kämpfen. Und wenn wir den Zusammenhang sehen, dann macht es Sinn, oder? Aufhören zu kämpfen gegen die Mächte, gegen die ihr sowieso keine Chance habt. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr gerettet. Dann werdet ihr Sieg erleben vom bösen Feind. Befreit werden bedeutet Rettung. Und Rettung ist ja auch ein Begriff, der sich immer wieder durch Jesaja zieht. Erlösung und Rettung ist das Thema von Jesaja. Deswegen heißt Jesaja auch, Gott ist Rettung. Jahwe ist Rettung. Das bedeutet der Name Jesaja. Und Namen hatten eine wichtige Bedeutung damals. Gott, Jahwe, ist Rettung. Und wenn etwas wichtig war im Jüdischen, dann hat man das mit einem Gelbmarker unterstrichen. Nun gab es damals keine Gelbmarker, also hat man das anders unterstrichen, und zwar indem man es nochmal wiederholt hat, auf eine ein bisschen andere Art und Weise. Vielleicht ein bisschen von einer anderen Perspektive, aber doch in dieselbe Richtung gehend. Und so sagt eben auch Jesaja weiter, im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Wieder diese Formel. Stille sein und Vertrauen, da findet ihr eure Stärke. Nun, Stille sein heißt Chaka und das heißt beschwichtigen. Es ist ein Müßiggang. Müßiggang. Untätigkeit. Also Stille sein hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt alle still sind und gar nichts mehr sagen, sondern dass wir aufhören, etwas zu tun. Und zwar aufhören zu kämpfen. Das bedeutet Stille sein. In Richter 3 lesen wir zum Beispiel, dass Richter ist ja auch ein Buch, in dem es immer wieder Kriege gibt. Und dann ist ein Richter aufgestanden, hat gekämpft. Und manche Richter, die waren eben so klug, die haben sich an Gott gewandt. Die haben zu Gott geschrien. Und wenn Gott gekämpft hat für sie, dann gab es Ruhe. Und so steht auch hier in Richter 3, und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Schaka. Sie hatten Stille. Und das heißt nicht, dass es 40 Jahre lang still war in dem Land. Das ging ja gar nicht. Da waren ja auch Frauen bei. Entschuldigung. Nein, aber 40 Jahre lang Zeit, um zu feiern, um sich zu freuen, um Wein zu trinken, um Gemeinschaft zu haben, um zu essen und zu trinken, um zu singen. Aber 40 Tage Ruhe. Kein Krieg, keine Unruhen. Das Wort kennen wir auch, ne? Wenn wir an Syrien denken, an andere Länder, wo es Unruhe gibt. 40 Jahre keine Unruhen. Also, Stille sein plus Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist eben dieses sichere Vertrauen, dass da jemand hinter uns ist, der uns beschützt. Dieses sichere Vertrauen, das uns Sicherheit gibt. Ich habe mal nachgeschlagen, wo das Wort noch sonst vorkommt, dieses Bitkaf. Und es kommt zum Beispiel in Jesaja 32 vor. Wo da steht, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit. Sicherheit auf ewig. Und dieses Wort Sicherheit ist eben dieses Bitkaf, also dieses Vertrauen. Also ein Vertrauen, das auf jeden Fall Sicherheit mit sich bringt. Und dieses Stille sein und dieses Vertrauen bewirkt Stärke. Und das Wort Stärke hat wieder was im Hebräischen mit Heeresmacht zu tun, mit einem Triumph, mit Macht. Eine Nation, die stark war, war eine Nation, die andere besiegen konnte. Waren starke Krieger. Und wenn wir stark sein wollen, wenn wir echte Frauen, echte Männer sein wollen, die stark sind, dann müssen wir aufhören zu kämpfen und vertrauen auf den, der wie ich kämpfen kann. Und ich möchte noch zwei Illustrationen noch weitergeben, damit sich das noch mehr einprägt in uns, weil ich glaube, dass das so wichtig ist. Die eine ist, da muss ich an meinen Kollegen Willi denken. Wir haben eine Produktion bei uns und dann haben wir Maschinen dort. Und jetzt sehe ich gerade den Willi vor mir, wie er an der Maschine steht und versucht, die Maschine wieder in Gang zu bringen, weil er will ja produzieren. Er will ja auch seinem Boss auch wirklich gute Zahlen bringen. Und er steht an der Maschine, aber er kommt mit der Maschine nicht klar. Und so wird er immer frustrierter und versucht, die Maschine in Gang zu bringen und es klappt nicht. Und ich würde mir am liebsten sagen, Willi, gib auf. Aber aufgeben ist ja auch nicht gut. Aber was Willi nicht sieht, ist, dass hinter ihm der Siegfried steht. Und Siegfried ist ein ganz netter. Und Siegfried ist Teilhaber der Firma. Siegfried ist schon 25 Jahre dabei. Siegfried kennt die Maschine. Der würde die in 5 Minuten wieder in Gang setzen. Und Siegfried steht da und sagt nur, hey, lass mich mal ran. Willi müsste nur sagen, okay, ich höre auf, ich gebe es ab. Und das ist der Unterschied. Auch hier, wir sollen nicht aufgeben. Wir sollen nicht aufgeben, auch Israel soll nicht aufgeben, sondern abgeben. Und das ist ein Riesenunterschied. Nicht aufgeben, sondern abgeben. Und wenn wir abgeben, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und ein zweites Bild, da muss ich an einen Leoparden denken. Ich habe so ein schönes Bild zu Hause. Ist doch ein Leopard, oder? Ich war mir nicht ganz sicher. Jetzt frage ich euch mal, wisst ihr, was das ist? Auf jeden Fall ein Raubtier, ne? Ein gefährliches Raubtier, dem ich nicht begegnen möchte. Und jetzt stellen wir uns vor, dieses Raubtier ist gerade jetzt so gefährlich, so sauer, weil man ihre Jungen angreifen will und ihre Jungen nehmen will. Und dieses Raubtier wird wirklich jeden anderen zerfleischen, weil ihre Jungen in Gefahr sind. Und ich bin nicht der Feind dieses Raubtiers, sondern ich bin eines der Jungen. Ein kleines Raubtierchen, ein kleines Leopardchen, das man so schnell zerfleischen könnte. Kleiner Hund könnte mich schon fertig machen. Aber ich muss keine Sorge haben, weil meine Mama steht vor mir und passt auf mich auf. Und so sagt Gott auch, ich passe auf euch auf und ich kann richtig sauer werden, wenn man meine Jungen anfasst. Gott vergleicht Israel einmal mit einem kleinen Baby, das man ausgesetzt hat. Das war noch blutig von der Geburt und dann hat er sie gefunden in der Wüste, hat sie aufgehoben, hat sie gepflegt und sie wurde immer größer und immer schöner. Und Gott hat sie angenommen, adoptiert, so vergleicht er Israel. Geschichte geht dann weiter. Und Gott sagt, und dann irgendwann bist du schön und was machst du? Du hurst mit anderen Nationen rum. Ich habe die ganze Zeit dich gepflegt und du hurst mit anderen Nationen rum. Gar nicht gut, gar nicht gut. Aber doch vergleicht Gott Israel immer wieder mit Kindern. Ihr seid meine Kinder, ich passe auf euch auf. Ich bin eine Leopardin, die wirklich sauer werden kann, wenn andere Nationen euch angreifen. Und ihr müsst nur eins tun, euch hinter mir verstecken. Ich stehe metaphorisch gesprochen hinter euch, aber ganz praktisch im Kampf sogar vor euch. Ich beschütze euch und keiner kann euch angreifen. Ihr sollt stille sein, mehr nicht. Einfach nur bleibt da, wo ihr seid, bleibt stille, vertraut mir, ich will für euch kämpfen. Zieht sich immer wieder durch die Bibel. Immer wieder durch die Bibel. Das ist das Evangelium. Ich will für euch kämpfen. Ich will für euch kämpfen. Ihr braucht nur stille sein. Ihr braucht nur stille sein. Und dieses stille sein, diese Ruhe, dieses Aufhören von Kampf, das zieht sich auch durch die Bibel bis hin zum Ende. Wo dann die Bibel sagt, ich werde euch in die ewige Ruhe einführen. Irgendwann wird die ewige Ruhe da sein. Und genau wie früher in Israel wird auch diese Ruhe nicht so sein, dass es langweilig sein wird im Himmel, dass es eine Ruhe sein wird, die wir nicht ertragen können, sondern es wird einfach keine Unruhe da sein. Keine Unruhe in mir selbst. Keine Unruhe um mich herum. Kein Stress, der mich fertig macht. Kein Ausgegrenztsein. Keiner, der mich angreifen kann. Keine Wunden mehr, keine Schmerzen mehr. Die ewige Ruhe. Und das ist das Ziel. Und Gott will uns in diese Ruhe einführen. Das hat er damals gesagt, das sagt er heute. Und das finden wir eben auch schon im Alten Testament. Eine andere Stelle noch, Psalm 46, Vers 9 bis 12, wo es dann auch darum geht, wo es um Krieg geht und wo Gott sagt, ich werde die Speere zerbrechen und die Waffen wegschmeißen. Und dann sollt ihr eines tun. Ihr seid still und erkennet, dass ich Gott bin. Das ist auch ein Vers, den man sich gut merken sollte. Ne? Seid still und erkennet, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Ich werde erhöht sein unter den Nationen. Seid stille. Hört auf zu kämpfen. Hört auf zu kämpfen, Johannes. Ich will erhöht sein. Ich will der Held sein, der dich befreit. Der Prinz, der auf dich aufpasst, junges Mädchen. Kein anderer. Such deinen Schutz nicht bei anderen Menschen, in dir selbst. Und dann Jesaja 53. Auch wieder Jesaja. Wir unterhalten uns ja hier über Jesaja 30. Und Jesaja hat es eben schon vorhergesagt, dass Jesus kämpfen wird am Kreuz und den Sieg erringen wird. Jesus hat den Sieg errungen. Auf einem Berg hat die Schlacht gekämpft und er hat gewonnen. Für immer. Für immer. So, dass Paulus hinterher sagen konnte, und er hat mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart, in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Er hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Ein Schuldbrief, den andere Nationen nehmen konnten und sagen konnten, du bist jetzt mein Sklave, ich habe einen Schuldbrief von dir. Dieser Schuldbrief, den Satan gegen uns hatte, der ist weg, hat Jesus zerrissen. Und dann steht hier, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Der absolute Sieg. Gott hat ja in Jesaja gesagt, wenn ihr ein Bündnis mit Ägypten eingeht, dann wird das nur in Schmach und Schande enden. Und hier lesen wir auch von Schmach und Schande. Jesus hat Schmach und Schande über die anderen gebracht, über die Feinde. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt, hat sie nackt ausgezogen, einen Triumph aus ihnen gemacht, in Christus. Ist das alles passiert? Alles am Kreuz, alles durch Jesus Christus. Wir sind so reich, wir sind so beschützt. Vor einigen Jahren habe ich für eine Missionsorganisation gearbeitet und unter anderem auch die Zeitschriften gestaltet. Und einmal habe ich dort auf die Titelseite einen Mann gesetzt, der gerade einen Berg hochläuft. Und das war ein Bild so ungefähr wie dieses hier. Und da ging es eben darum, dass wir den Lauf vollenden, meine ich. Und anschließend haben wir Leserbriefe bekommen. Und einer schrieb, wie könnt ihr es wagen, ein Bild mit einem Mann und seinen Schenkeln zu zeigen, wo doch in der Schrift steht, dass Gott kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes hat. Nun, wenn ich mir meine Schenkel angucke, muss ich sagen, Gott und ich, wir haben den gleichen Geschmack. Ich mag meine auch nicht. Aber wenn wir mal genau in die Bibel reingucken, dann merken wir, das ist damit doch überhaupt nicht gemeint. Er hat sie doch gemacht. Es sieht doch gut aus, oder? Gott hat diese Schenkel doch geschaffen. Meine Güte. Was steht denn da wirklich im Psalm 147, Vers 10? Gott hat keine Freude an der Stärke des Rosses, also des Pferdes, noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Gott wollte damit sagen, ich habe keinen Gefallen daran, dass ihr euch auf eure eigene Kraft verlasst, auf eure Schnelligkeit, auf euer Vermögen. Er will nicht, dass wir uns auf andere Pferde verlassen, auf andere Mächte. Er will nicht, dass wir uns auf andere Menschen verlassen, dass wir unser Vertrauen in irgendwelche Menschen setzen. Will er nicht. Er will, dass wir unser Vertrauen komplett auf ihn setzen. Nur auf ihn. Alles andere endet immer in Schmach und Schande. Und das verwechseln wir so schnell. Wir lesen solche Begriffe, und das ist jetzt vielleicht etwas extrem, dass jemand denkt, Mensch, wir dürfen wirklich keine Schenkel ablichten. Aber wir verwechseln sehr schnell Gesetz und Gnade. Wir verwechseln so schnell Gesetz und Gnade und wir lesen das Gesetz rein, obwohl Gott die Gnade zeigen will. Auch in der Bibel. In Jesaja 30 lesen wir eben dann weiter, dass Israel eben nicht diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Aber dann sagt Gott ein paar Verse weiter, und darum wird der Herr darauf warten. Also er wird warten, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich erheben, sich über euch zu erbarmen. Gott will darauf warten und er wird darauf warten, euch gnädig zu sein, sich über euch zu erbarmen. Gnade finden wir im Alten Testament. Durch und durch, immer wieder. Nicht erst im Neuen Testament. Gott war auch im Alten Testament schon ein gnädiger Gott. Er hat sich nicht verändert. Das Gesetz war da. Es musste da sein. Und warum? Es braucht einen Verlierer, um den Gewinner glänzen zu lassen. Ohne Verlierer kommt der Gewinner nicht groß raus. Das Gesetz zeigt uns, dass man nur auf der Verliererseite sein kann durchs Gesetz. Nur auf der Verliererseite. Gnade zeigt uns, wir kommen auf die Gewinnerseite. Das ist der große Unterschied. Das Gesetz sagt, wehe, du machst das noch einmal, dann gibt's Ärger. Die Gnade sagt, wehe dir, das tust du. Du tust dir Schmerzen. Das Gesetz ist mit dem Rücken zu uns gekehrt und sagt, wehe, du machst das nochmal. Die Gnade ist mit offenen Armen, steht sie da, steht Gott da und sagt, ach wehe, komm doch zu mir. Das Gesetz sagt, streng dich an, werde stark. Du musst dich anstrengen, du musst deine Muskeln bewegen. Streng dich an, immer mehr und dann wirst du immer stärker. Und die Gnade sagt, ich streng mich an, du ruhst dich aus. Du ruhst dich aus. Das Gesetz sagt, wir dienen Gott. Gottesdienst, ne? Wir kommen ja in den Gottesdienst. Und dann haben wir Gott einen Dienst erwiesen, ne? Die Gnade sagt, Gott erweist uns einen Dienst. Wir können Gott keinen Dienst erweisen. Gott erweist uns den Dienst. Er will uns beschenken, hier im Gottesdienst, dass wir rausgehen und erleichtert sind, befreit sind. Die Gnade sagt, Gott erweist uns einen großen Dienst. Und dann vermischen wir ja oft auch Gnade und Gesetz. Viel Gnade, aber eben auch Gesetz. Und dann sagen wir eben, ruh dich ein wenig aus. Und dann kämpfe weiter. Hört sich schon besser an, ne? Ruh dich ein bisschen aus, komm, trink was, iss was. Und dann wieder raus aufs Kampffeld. Das Leben ist kein Ponyhof. Die Gnade sagt, ruh dich für immer aus. Ruh dich für immer aus. Immer, von jetzt an, ruh dich für immer aus. Ich habe alles getan, ich habe es vollbracht, ich habe gekämpft. Ruh dich aus. Verflucht sei das Mixen, habe ich mir als Stichwort hingeschrieben. Woher könnte das kommen? Von Paulus, ne? Der so viel über das Evangelium geschrieben hat. Und dann sagt er zu den Galatern, wie seid ihr so schnell abgefallen von der Gnade, von dem Evangelium? Wenn es irgendjemanden gibt, der ein anderes Evangelium verkündigt als wir, der sei verflucht. Verflucht sei, wer diese Gnade wieder zurückbringt und ein Gesetz daraus macht. Ich musste an den Mann denken, seine Geschichte, die ich mal gelesen habe, ein Mann, der mit einem Rucksack unterwegs ist, per Anhalter fährt und dann nimmt ihn ein LKW-Fahrer mit und der Mann steigt ein und hält die ganze Zeit seinen Rucksack noch auf dem Rücken. Und der LKW-Fahrer fragt ihn dann irgendwann, sagen Sie mal, wollen Sie Ihren Rucksack noch nicht absetzen? Und der Mann sagt, ach, Sie sind so freundlich, dass Sie mich mitnehmen, aber da will ich doch Ihnen nicht noch das zumuten, dass Sie meinen Rucksack auch noch tragen müssen. Ja, dumm, oder? Aber so ist das, wenn wir Gesetz mit rein in unser Leben bringen. Gott hat so viel getan, aber den Rucksack und unsere ganzen Lasten, die müssen wir doch selber irgendwie tragen. Da müssen wir selber für sorgen, dass wir uns darum kümmern. Wie dumm. Die Gnade trägt doch sowieso alle schon, so wie der LKW-Fahrer oder der LKW doch auch alle Last schon trägt. Die Gnade trägt alles. Die Gnade trägt alles. Und jetzt noch kurz zu uns. Wir haben ja auch einen Kampf. Und ich habe überlegt, ja, wo ist denn unser Kampf? Und wir könnten da so viel zu sagen. Man, jeder hier im Raum hat einen Kampf. Wir alle kämpfen. Wir alle wissen manchmal nicht, wie sollen wir den Kampf besiegen und gegen wen kämpfen wir eigentlich? Wir müssen unseren Feind kennen, gegen den wir kämpfen. Ich habe geguckt, gegen was kämpfen wir eigentlich? Gegen wen kämpfen wir? Und dann bin ich auf Epheser gestoßen. Epheser 6, was wir uns nochmal anschauen können. Epheser 6, ich glaube ab Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder und meine Schwestern, meine Familie, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark, wie? Im Herrn, in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Gegen die kämpfen wir. Nochmal vielleicht zurück, erstmal noch. Gegen diese Mächte kämpfen wir. Das ist also ein mächtiger Feind hier. Das ist Satan, der uns immer wieder unterdrücken will. So wie wir am Anfang gesagt haben. Der uns lockt, der uns irgendwo reinbringen will. Und das kann manchmal auch ganz geistlich aussehen. Dass wir unser Vertrauen in Geschwister setzen, die uns vielleicht helfen können. Aber es ist genauso falsch, wie wenn man andere schlimme Sünden begeht. Satan will uns immer wieder weglotsen von Gott. Und gegen diesen Satan, gegen seine Mächte kämpfen wir. Und das ist ein mächtiger Herr. Ich habe jetzt noch gelesen, dass man vor einigen hundert Jahren auch in Deutschland das Wort Teufel nicht erwähnen durfte. Weil man seine Mächte dann und ihn auf sich zieht und seine Aufmerksamkeit. Da hatte man Angst vor dem Teufel. Man wusste, da ist eine finstere Macht. Wir in Deutschland oft, wir sind da so leichtsinnig und meinen, der Teufel hat keine Macht mehr. Aber der Teufel hat eine Macht. Das ist also ein mächtiger Gegner. Mächtiger als noch Assyrien und Ägypten und all die anderen zusammen. Der Teufel ist mächtiger. Die müssen wir ernst nehmen. Und jetzt finde ich interessant, was Paulus dann sagt. Es geht ja um Waffen. Und er sagt, wir kämpfen gegen so einen mächtigen Herrn, gegen solche Mächte und Finsternisse. Und jetzt zeige ich euch mal, welche Waffen ihr nutzt. Und dann ist das für mich so, als würde er jetzt gerade, weiß nicht, so ein Papierschwert rausziehen und sagen, mit dem Papierschwert müsst ihr es jetzt machen. Deswegen habe ich auch diesen Typen abgebildet jetzt, weil es so ein bisschen lustig auch ist, ja, ein bisschen Humor hat, wie Paulus hier antwortet. Auch die Bibel hat Humor. Denn die Waffen, die Paulus jetzt nennt, das sind doch keine Waffen. Und doch ist es die stärkste Waffe überhaupt. Was sagt er denn? Er greift die ganze Waffenrüstung Gottes. Ich finde es so gut, dass er von der Waffenrüstung spricht. Da ist eine Ironie drin. Die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Was sind das für Waffen? Das erste ist die Wahrheit. Denkt immer wieder an die Wahrheit, die wir in der Bibel lesen, die Geschichte, die Gott mit uns geschrieben hat, was er mit Israel gemacht hat, was er uns versprochen hat, dass er für uns kämpft und wir stille sein können. Das ist die Wahrheit, die uns wirklich frei macht. Die Wahrheit, das soll eure Waffe sein, so wie Jesus auch. Satan begegnet es mit der Wahrheit, mit der Schrift. Und so auch die Gerechtigkeit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, dass ihr wisst, dass ihr nichts dazu beitragen könnt, dass Gott euch annimmt oder nicht. Es gibt nichts, was wir tun können, damit Gott uns mehr liebt. Und es ist nichts, was wir getan haben, dass Gott uns weniger liebt. In Jesus Christus hat er uns angenommen. Er sieht uns als Perfekte an, vollkommen, durch Jesus Christus. Wir sind gerecht, komplett gerechtfertigt. Und dann brauchen wir die Bereitschaft zum Zeugnis. Auch das ist noch nicht mal eine Aktivität, sondern erstmal nur die Bereitschaft, vielleicht aktiv zu werden. Und da muss ich, als Beispiel würde ich sagen, ist wie ein reicher Mann, ein Millionär, der mir sagt, Johannes, ich werde dir jetzt Strategien zeigen, wie du richtig reich wirst. Es gibt nur eine Forderung, du musst nur eins erfüllen. Du darfst diese Geheimnisse nicht für dich behalten, sondern musst sie auch anderen sagen. Und so sagt Gott hier auch, ich werde für euch kämpfen. Hier sind Geheimnisse, aber ihr müsst es auch anderen weitersagen. Diese gute Nachricht, diese Gnade, die müsst ihr anderen auch weitergeben. Das ist die Bereitschaft, dass ihr dieses Evangelium des Friedens weitergebt. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Nun, die Juden würden hier schreiben, den Schild des Vertrauens. Das jüdische Testament schreibt, Schild des Vertrauens. Im Stille sein und Vertrauen liegt eure Stärke. Vertraut, das ist eure Waffe. Das ist eure Waffe, vertraut. Und nehmt auch den Helm des Heils, dass ihr wisst, dass nur Gott euch heilen kann, dass ihr wisst, ihr seid geheilt, ihr seid gerettet in Jesus Christus. Und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Gestern rief mich jemand an, ein Arbeitskollege, und er erzählte mir ein bisschen von seinen Problemen, auch gerade seinen Kämpfen, seinen inneren Kämpfen. Und ich habe ihm dann gesagt, das Beste, was du tun kannst, ist, dir Bibelverse zu sagen, Satan Bibelverse auch entgegenzuschmeißen, mit dem Wort Gottes zu antworten. Es steht geschrieben. Er wird für mich kämpfen, ich brauche nur still zu sein. Ich brauche nur still zu sein. Das sind die Waffen, mit denen wir kämpfen. Das sind die Waffen, mit denen wir kämpfen. Ist doch cool, oder? Im Endeffekt brauchen wir uns nur hinter Gott verstecken und alles im Vertrauen auf ihn angehen. Mehr nicht. Alles nur im Vertrauen auf ihn angehen. Und das ist doch so wichtig, dass wir das wirklich im Vertrauen tun. Und das ist gerade auch das Schwierige, weil man es gar nicht so erkennt. Es gibt zwei Personen, die können genau das Gleiche tun. Der eine ist ruhig und still innerlich, der ist gelassen, er tut das im Vertrauen auf Gott. Der andere tut genau das Gleiche aus der eigenen Kraft. Und wir können es oft nicht unterscheiden. Das liegt irgendwie so nah zusammen. Deswegen betet Paulus auch oft, dass Gott uns die Augen auftut, dass wir diese Größe erkennen, diesen Reichtum erkennen, dass wir unsere geistlichen Augen geöffnet bekommen, weil das einfach nicht so offensichtlich ist. Auch in unserem eigenen Leben nicht. Wir erkennen das nicht immer. Und doch ist es so wichtig, dass wir immer nur bei ihm bleiben. Im Endeffekt immer nur bei ihm bleiben. Darum geht's. Dass wir alles, was wir tun, mit ihm tun. Alles unter seinem Schatten tun. Ja, gestern habe ich mit meinen Kindern, meine Frau war unterwegs und mit meinen Kindern auf dem Sofa gelegen. Meine Kinder haben Mathe und Deutsch gemacht und ich habe die Predigt vorbereitet. Und ich bin aufgestanden, um aufs Klo zu gehen. Und dann haben sie gesagt, Papa, willst du uns verlassen? Ne, nur eben aufs Klo. Hat mich so gefreut, ne? Also, dass sie gerne Zeit mit mir verbringen. Sind gerne mit mir da auf dem Sofa. Weil es einen Unterschied macht, ob sie alleine Mathe lernen oder ob der Papa dabei ist oder die Mama, wenn andere dabei sind, die man lieb hat. Und genauso auch in unserem Leben. Es geht oft gar nicht darum, was wir tun, sondern mit wem wir es tun. Mit wem wir etwas tun. Und dass Jesus Christus immer dabei ist. Das ist für mich auch eine gute Frage. Bei allem, was ich entscheide, dass ich mich frage, ist Christus mit dabei oder nicht? Wenn er dabei ist, wenn ich das im Vertrauen auf ihn tue, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Richtung. Immer mit ihm tun. Immer mit ihm tun. Dieses Thema Gnade und Gesetz, ach, das würde ich irgendwie gerne noch mehr vertiefen. Habe jetzt keine Zeit, so mache ich auch nicht, keine Angst. Aber das ist, glaube ich, so wichtig, oder? Dieses Thema Gnade und Gesetz, Gnade und Gesetz. Aber dann noch eine Geschichte, die habe ich gestern gelesen. So, wir gehen auf das Ende zu. Und die Geschichte von dem Esel, der hat einige Last zu tragen und dann ist er auf dem Weg und kommt am Bach vorbei und er rastet im Bach und ruht sich so richtig aus und erfrischt sich da und kommt aus dem Bach heraus und ist viel leichter als vorher, weil er hatte Salz getragen. Und das Salz hat er sich aufgelöst und so geht er fröhlich, freudig zu seinem Ziel. Am nächsten Tag hat er wieder eine Last getragen und er erinnert sich an gestern, wo er sich so erfrischt hat und so rastet er wieder in den Bach und es tut ihm so richtig gut und dann will er aufstehen und die Last ist wesentlich schwerer geworden. Wesentlich schwerer, weil er Schwämme dabei hat diesmal und die haben sich vollgesogen mit Wasser. Und so schleppt er sich mit aller Mühe zum Ziel. Und als ich die Geschichte las, dachte ich, das hat ein bisschen mit dem zu tun, was ich heute Morgen vermitteln möchte. Denn wir alle möchten erfrischt hier rausgehen, oder? Wir alle möchten hier erfrischt rausgehen. Wir möchten wieder neue Kraft haben, neue Motivation. Und deswegen kommen wir zum Gottesdienst. Deswegen lesen wir die Bibel. Wir möchten uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und doch kann es sein, dass wir die Bibel lesen und hinterher noch unsere Last stärker ist, schwerer ist als vorher. Weil wir es vollgesogen haben mit dem Gesetz. Kann sein. Und die anderen, die lesen die Bibel, vielleicht dieselben Stellen und erkennen darin die Gnade Gottes und gehen befreit nach Hause. Und mein Wunsch ist so ein bisschen, dass wir heute Salz geladen haben. Die Geschichte kann man jetzt nicht komplett hier ausführen und sagen, was bedeutet Salz und so weiter. Ne? Aber dass wir einfach befreit wieder weitergehen. Dass wir die Gnade verstehen und in dieser Gnade baden, in dieser Gnade uns sonnen und die Gnade uns Kraft gibt, zu wissen, Gott kämpft für mich. Durch Ruhe und durch Umkehr würdet ihr gerettet werden. In Stille sein und Vertrauen lege eure Stärke. Das wünsche ich uns, dass wir das erleben und dass wir mit dieser Brille auch die Bibel lesen. Und deswegen möchte ich ganz zum Schluss noch mal das letzte Bild zeigen und dass wir für uns selbst jetzt mal die Lupe nehmen, jeder für sich und überlegt, wenn ich mal genau hingucke bei mir, sehe ich da mehr Gesetz oder sehe ich mehr Gnade? Bin ich selbst am Kämpfen oder kämpft er für mich? In welchem Bereich kämpft er vielleicht nicht, weil ich mich davor gedrängt habe und selbst kämpfen möchte? Wo müsste ich wieder mich zurückziehen, zur Ruhe mich setzen, zur Ruhe kommen, um ihn kämpfen zu lassen? Dass wir uns da jetzt 1-2 Minuten Zeit nehmen und dass dann das Anbetungsteam nach vorne kommt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr noch ein Lied habt. Aber schaut bitte genau hin und betet vielleicht auch und sagt, Herr, zeig uns, zeig mir, öffne mir meine Augen, dass ich sehe, wo möchtest du und willst du für mich kämpfen?